Und hier ist die Dortmund-Woche. Und in dieser Dortmund-Woche, da wird einem so richtig bewusst, wie schnelllebig dieses Fußballgeschäft ist und wie schnell es gehen kann, dass sich so grundsätzliche Gefühlslagen ändern. In erster Linie in Bezug auf Borussia Dortmund. Ich finde das schon ein klein bisschen irre. Vor der WM-Pause im November, da wirkte dieses schwarz-gelbe Gebilde für mich so instabil, dass vielleicht sogar um das Minimalziel, sprich die Champions-League-Qualifikation, gebankt werden musste. Und nach diesem 5:1 gegen Freiburg, da, ich habe es selbst live gehört, singen die BVB-Fans tatsächlich wieder von der Meisterschaft. Also das ist schon eine ziemliche Wandlung, mit der man, obwohl man es ja auch schon einige Male erlebt hat, so nicht unbedingt hat rechnen können. Aber zunächst mal begrüße ich meinen Mitstreiter. Hallo Patrick Berger. Und jetzt erzähl mir nicht, dass du kurz vor der WM-Pause gesagt hast, ach, das wird schon alles und dann singen wir wieder von der Meisterschaft, beziehungsweise dann singen die BVB-Fans wieder von der Meisterschaft.
Hi Olli erstmal, hallo auch an euch, die uns natürlich hier wieder zuhören. Nein, wir haben ja auch im Podcast oft genug drüber gesprochen und Zweifel gehabt, ob denn die Spieler überhaupt in der Lage sind, dieses Spielsystem von Edin zu verstehen, auch einfach in der Lage sind, gegen Widerstände anzukämpfen. Und deswegen, um deine Frage zu beantworten, nee, also ich habe natürlich nicht so wirklich damit gerechnet und das ist jetzt schon sehr, sehr überraschend, 4 Spiele, 4 Siege im neuen Jahr. Übrigens, ich war am Wochenende, der ein oder andere, der mir vielleicht auch auf Instagram und in anderen Kanälen folgt, der wird es gesehen haben, ich war in Budapest, Olli, hab so eine Jungsgruppe, schon seit 5-6 Jahren machen wir das so, wir nennen uns February Hopping Club, weil wir in schöner Regelmäßigkeit immer im Februar zusammen in ein neues Land fliegen oder auch fahren und zusammen ja ein Fußballspiel als Anlass nehmen, um uns zu treffen und natürlich dann Land und Leute zu sehen. Und da waren wir in Budapest beim Derby am Sonntag, Ferencváros gegen Újpest. Überhaupt ja auch die Mannschaften, irgendwo auch eine Verbindung indirekt, was den BVB angeht. Wenn man jetzt nach Ferencváros guckt, Thomas Doll, Peter Stöger waren da Trainer, ein gewisser Tamás Scheinerl ist Sportdirektor. Und am Samstag waren wir beim Traditionsverein Honvéd Budapest, mussten dann erschreckend feststellen, dass wir nicht ins Stadion gehen konnten, weil die nämlich seit November aufgrund von rassistischen Ausschreitungen vermehrt eben Spieler anderer Teams beleidigt und verhöhnt, wirklich unterste Schublade. Und deswegen konnten wir nicht, so wie alle anderen Zuschauer, ins Stadion gehen und haben das Spiel dann, das BVB, tatsächlich in der Ultrakneipe von Honvéd verfolgt. Und da gab es 3 Fernseher, auf denen das Spiel von Honvéd lief und ein Fernseher, auf dem tatsächlich als einzige Mannschaft der BVB gegen Freiburg übertragen wurde. Und da habe ich gesagt, das passt doch perfekt. Da kann ich hier den BVB sehen und muss nicht alles glauben, was der Olli dann am Ende erzählt. Ne? Also hat auf jeden Fall gut gepasst und ich war, genauso wie meine Jungs, schwer beeindruckt vom BVB. Vor allen Dingen dann auch, als dieser Rückschlag wirklich mit dem Pausenpfiff quasi kam, dieser Ausgleich, da haben wir alle noch gedacht, mal schauen, ob der BVB das wegsteckt. Und man muss am Ende sagen, ja, also haben sie weggesteckt, ne? Und haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht und ich bin da wirklich beeindruckt. Was denkst du denn, Olli, was die Gründe sind für diesen Aufschwung, für diese Überraschung auch für uns, dass es jetzt wirklich so gut läuft im neuen Jahr?
Ja, zunächst mal in eigener Sache. Also man wird mir glauben müssen, denn ich habe Zeugen für das, was ich jetzt erzähle. Es waren neben mir 80.000 da im Signal Iduna Park und es war wirklich ein tolles, es war ein emotionales Spiel. Es war ein Spiel, was auch unterschiedliche Geschichten geschrieben hat. Es gab durchaus auch, das hat Edin Terzic ja anschließend dann auch mal gesagt, eine Phase in dieser Partie, wo Borussia Dortmund ein paar Probleme hatte, unmittelbar vor der Pause. Aber es war dann schon beeindruckend, in erster Linie, wie die Mannschaft sich speziell in der zweiten Halbzeit, natürlich bedingt durch den Platzverweis, den relativ frühen Platzverweis gegen den SC Freiburg, aber wie die Mannschaft sich dann wieder reingearbeitet hat, mit welcher Intensität sie gespielt hat. Und das führt dann letztendlich dazu, dass die Wahrnehmung von Borussia Dortmund jetzt wieder eine ganz andere ist. Nochmal kurz zur Erinnerung, vor der WM-Pause 9 Punkte Rückstand auf den FC Bayern. Borussia Dortmund musste auf Tabellenplatz 6 überwintern. Und wie gesagt, es wurde tatsächlich diskutiert, ob es vielleicht in dieser Saison möglicherweise nicht mal für die Champions League Qualifikation reicht. Die Stimmung hat sich gedreht und auch die Herangehensweise der Mannschaft, die ist eine grundsätzlich andere und man hat sich in das, was jetzt gegen Freiburg erkennbar war, was natürlich nach wie vor logischerweise bestätigt werden muss. Ich würde jetzt immer noch nicht von einem besonders belastbaren Trend sprechen, aber man hat sich da hereingearbeitet. Das fing an in Marbella, Patrick, du warst ja auch dabei, wo wirklich sehr intensiv an den Problemzonen gearbeitet worden ist, sprich das Defensivverhalten, es wurden gegnerische Standards trainiert, es wurden auch eigene Standards trainiert und die ersten beiden Auftritte im Kalenderjahr 2023, die waren ja zunächst auch ein bisschen holprig, 4-3 Augsburg, 2-1 Mainz, das hätte vielleicht auch andersrum ausgehen können. Dann folgte die nächste Stufe, das war dieses 2-0 in Leverkusen. Und da hat der BVB, fand ich, schon eine sehr, sehr souveräne Leistung gezeigt gegen einen bis dahin sehr starken Gegner mit Kompaktheit in der Defensive, Zielstrebigkeit in der Offensive. Naja, und jetzt gegen Freiburg in diesem Spiel, da merkt man halt, dass es in vielen Bereichen der Mannschaft eine substanzielle Verbesserung gibt. Fangen wir mal an mit der Defensive. Das hängt sicherlich auch damit zu tun, dass Edin Terzic deutlich mehr Möglichkeiten hat als in dieser Phase kurz vor der WM-Pause. Also momentan sieht es ja so aus, als ob sich Niki Süle und Nico Schlotterbeck in der Innenverteidigung festgespielt hatten. Mats Hummels saß draußen. Das könnte sich jetzt, sind in der englischen Woche, im Pokal vielleicht auch wieder ändern. Und das setzt sich eigentlich nahtlos fort, auch in den anderen Mannschaftsteilen. Also zur Abwehr jetzt nochmal. Da war ja auch eine gewisse Rotation zu spüren mit Riasson, eine neue, gute Alternative. Marius Wolf, der wirklich eine sehr gute Rolle spielt. Im Mittelfeld sorgt vielleicht auch so ein Salih Özcan dafür, dass ein Emre Can, der jetzt gegen Freiburg gespielt hat und seine Sache sehr ordentlich gemacht hat auf dieser Sechserposition, dass der auch leistungstechnisch wieder so ein bisschen gezogen wird. Man hat für Guerrero hinten links Konkurrenz, der weiß auch, ich muss schon gut spielen, wenn ich meinen Platz in der Mannschaft behaupten will. Und so kann man durchgehen bis ganz nach vorne. Ich glaube, dass tatsächlich dieser Konkurrenzdruck ein entscheidender Faktor dafür ist, dass Borussia Dortmund momentan, wie hat es Marco Rose immer so schön gesagt, eine ganz andere Haltung zeigt. Es gibt verschiedene Gründe, aber ich glaube, das ist vielleicht der entscheidende Grund.
Ja, auf jeden Fall. Also der Konkurrenzkampf, der ist so groß wie lange nicht. Also die Qualität auch auf der Bank. Wir haben ja im letzten Podcast schon drüber gesprochen, als Edin Terzic nach dem Leverkusen-Spiel sogar von der besten BVB-Bank aller Zeiten sprach. Also der Konkurrenzkampf ist hoch, der Druck ist hoch. Spieler zum Beispiel wie Karim Adeyemi, über den wir jetzt natürlich gleich auch sprechen werden, merken schon, wenn ich hier nicht komplett Gas gebe und langsam mal der Schalter umgelegt wird, dann kann es auch für mich eng werden. Und das ist eine neue Situation, die es beim BVB gibt. Es sind die meisten Spieler, jetzt mal vielleicht aktuell Meunier ausgenommen, der gerade am Comeback arbeitet, es sind eigentlich alle Spieler fit soweit. Es gibt eine engmaschige medizinische Kontrolle mittlerweile. Also das ist auch ein großer Unterschied zur vergangenen Saison. Man hat ja den athletischen Stab auch, den Physiostab ausgetauscht, umgetauscht. Da versucht die Spieler öfter und länger auch auf der Physiobank und Handelbank dann zu haben, dass gezielter trainiert wird und gesteuert wird. Und das macht sich aktuell schon auch bezahlbar. Also das muss man sagen. Und du hast eben angesprochen, die Standards. Das finde ich ist schon ein Punkt, den man nicht ganz unterschätzen darf. 6 Tore hat der BVB nämlich seit dem ersten Spieltag über eigene Standards erzielt. Und Nico Schlotterbeck hat zum Beispiel sehr deutlich gesagt, seitdem Armin Reutershahn ist, der das sehr, sehr viel trainieren lässt und dem auch immer wieder was Neues einfällt, seitdem läuft auch das besser bei uns. Und dann muss man auch sagen, Jule Brandt, der als Zulieferer agiert, der gute, ruhende Bälle, Standards schlägt, also das ist schon wirklich ein sehr, sehr großer Punkt. Und man muss auch sagen, Olli, dieses 4-1-4-1-System wurde viel diskutiert. Ist es das richtige System? Ist es nicht das richtige System? Man muss jetzt schon sagen, der Mix, von denen, sprich die Ruhrnachrichten zum Beispiel, um mal die Kollegen zu zitieren, die liefern ja auch immer so in alter bekannter Weise 0-9 Gründe, ne, für den aktuellen Aufschwung. Und die sagen zum Beispiel auch, ein guter Mix aus stabiler Defensiv- und offensivem Spielwitz. Also das ist schon so. Man hat es verinnerlicht ein Stück weit auch. Die Arbeit gegen den Ball, auch Spieler wie Brand, Spieler wie Adeyemi arbeiten mit nach hinten und gegen den Ball. Und du hast eben angesprochen, für mich auch ein großer Pluspunkt, Emre Can. Ich hätte nicht mehr gedacht, bin ich ehrlich, dass er nochmal so wichtig wird für den BVB, weil er einen einfachen Fußball spielt und einfach die Arbeit verrichtet, die man von ihm erwartet. Und da greift gerade alles ineinander. Aber trotzdem, Hans-Joachim Watzke, ich glaube bei den Kollegen der Watz, ich weiß es gar nicht, hat am Wochenende ja auch mal gesprochen und hat ja auch gesagt, es wird sicherlich auch wieder Rückschläge geben. Also ich bin mal gespannt, ich bin mal gespannt. Ich fand auch die Aussage ganz interessant von Sebastian Kehl, Olli, bei den Kollegen Bild TV war es, glaube ich, am Sonntag, wo er gesagt hat, ne, in der Meistersaison haben wir in der Rückrunde 15 Spiele gewonnen, 2 unentschieden. Wenn wir das wieder schaffen, dann werden wir wieder Meister. Also bin ich mal gespannt. Meinst du, das ist zu halten?
Ja, also es ist nach wie vor sehr, sehr früh, um, wie ich eben schon sagte, einen richtig belastbaren Trend daraus zu ziehen. Einfach deshalb, weil man in den vergangenen Jahren ja schon häufig erlebt hat, dass der BVB nach guten Phasen, nach Phasen, wo ich auch häufiger gedacht habe, okay, jetzt ist der Knoten geplatzt, jetzt arbeiten sie sich in eine gewisse Stabilität herein, dann wieder Rückschläge erfolgt sind. Diese Rückschläge werden auch wieder kommen. Nur die spannende Frage wird für mich sein, wenn so ein Rückschlag kommt, handelt es sich dann vielleicht mal um ein Spiel und nach Möglichkeit idealerweise vielleicht um ein Spiel, dass man, auch wenn die Leistung vielleicht spielerisch nicht hundertprozentig überzeugend ist, trotzdem möglicherweise nicht verliert, dass man zur Not dann auch mal ein Unentschieden zieht. Das wäre dann für mich ein Indiz für einen Reifeprozess. Das muss man einfach mal sehen. Die englischen Wochen werden jetzt kommen, beginnen ja jetzt in dieser Woche mit dem Pokalspiel am Mittwoch beim VfL Bochum, was sicherlich auch ja fast so was wie ein Charaktertest sein wird, in dieser Stimmung in dem engen Stadion da aufzulaufen. Wir erinnern uns zurück vor einem Jahr, da musste man beim FC St. Pauli die Segel streichen, weil man den Kampf halt nicht angenommen hat. Und das ist für mich etwas, was immer ja wie so ein mahnendes Beispiel eigentlich über allem schwebt. Erinnern wir uns zurück an die vergangenen Saison, ich will jetzt nicht der Stimmungskiller sein. Aber da war es ja tatsächlich so, dass man dann gerade in diesen Knackspielen, in diesen K.O.-Spielen fast schon ohne erkennbare Gegenwehr die Segel gestrichen hat. DFB-Pokal St. Pauli, das Abschenken dann in der Europa League-Zwischenrunde gegen die Glasgow Rangers. Ich würde jetzt mal vom Gefühl her sagen, so etwas wird der Mannschaft nicht passieren. Aber ob es dem BVB dann tatsächlich gelingt, so eine Rückrunde zu spielen, wie Sebastian Kehl sie da skizziert hat, beziehungsweise er hat ja erinnert an die Rückrunde der Saison 2011-2012, als der BVB letztmalig Meister wurde, 15 Siege, 2 Unentschieden. Warten wir es doch einfach mal ab. Aber die Aussage von Kehl fand ich auch schon bemerkenswert. Er will damit die Truppe auch kitzeln. Er will denen aufzeigen, pass auf Jungs, wir sind erst ganz am Anfang einer vielleicht vielversprechenden Entwicklung. Und Edin Terzic, der schlägt da ja in die gleiche Kerbe. Der sagt ja auch, also bis vor dem Leverkusen-Spiel war auch trotz der Siege gegen Augsburg und in Mainz so ein richtiger Flow, so eine richtige Entwicklung noch nicht zu erkennen. Aber er sagt, für uns wird es in erster Linie darauf ankommen, dass wir die Situation, die wir uns jetzt wieder erarbeitet haben, dadurch, dass wir halt Punkte gut gemacht haben auf die Konkurrenz da oben im vorderen Bereich, dass wir diese Situation nicht wieder so ohne weiteres aus der Hand geben. Und das wird die Messlatte für den BVB in den kommenden Wochen sein. Ich glaube schon, dass es eine Chance gibt, nicht zuletzt deshalb, weil natürlich auch die anderen Clubs da oben durchaus schwächeln. Also nehmen wir mal den SC Freiburg beispielsweise, der eine sehr, sehr starke Saison spielt, aber die Mannschaft von Christian Streich, die hat über die Hälfte ihrer Gegentore insgesamt in 3 Spielen kassiert, nämlich gegen die Bayern, dann in Wolfsburg und jetzt nochmal beim BVB. Also die haben so ihre Probleme. Warten wir mal ab, wie sich sich die Lage in Bezug auf Union Berlin weiterhin darstellen wird, die sicherlich immer ans Limit gehen müssen, um ihr Optimum abzurufen. Naja, und was ja vielleicht auch nicht so ganz schlecht ist, das sind die Probleme, die offenkundigen, atmosphärischer Art, die momentan der FC Bayern München hat. Also, es könnte tatsächlich eine Saison werden, die einige gute Möglichkeiten, unerwartete Möglichkeiten für den BVB bereithält. Aber mein lieber Patrick, ich bin immer noch nicht bereit, mich auch nur ansatzweise festzulegen.
Nee, also das kann man, glaube ich, beim BVB auch wirklich nicht machen. Du bist da noch ein bisschen erfahrener, Olli. Du kennst den BVB gut, der ja auch ein bisschen eine launische Diva ist in manchen Momenten. Mhm. Ne? Also da kann man sich natürlich nicht festlegen. Aber es ist auf jeden Fall ein Aufschwung zu sehen, zu erkennen. Und jetzt an den nächsten Spielen lässt sich dann natürlich auch der BVB dann oder wird sich der BVB messen lassen müssen. Bochum unter der Woche, dann in Bremen, dann gegen Chelsea. Also das wären knackige und entscheidende Spiele, wo jedermann gebraucht wird. Ganz kurz mal Sebastian Kehl anreißen. Wir sind ja auch immer so ein bisschen dazu bemüht, ganz gerne ist ja so eine Spielerei bei uns auch, Noten zu verteilen, wenn man mal über das Transferzeugnis spricht in dieser Wintertransferphase. Wie würdest du das bewerten, Olli? Weil ich finde schon, also gut, man darf nicht vergessen, man sieht gerade, Haller, sprechen wir jetzt gleich ja in unserer ersten Rubrik drüber, hat seinen ersten Treffer gemacht, ist ein wichtiger Spieler, den Kehl ja damals geholt hat und sehr schnell entdeckt und erkannt hat, das ist der Spieler, den wir brauchen. Aber wenn wir jetzt mal auf den Winter gehen, Hazard abgegeben, jemanden, der so ein bisschen auch die Mannschaft in manchen Momenten, wenn es nicht so läuft, runterzieht, den loszubekommen, auch wenn es nur das halbe Jahr ist, nach Eindhoven, würde ich sagen, sehr, sehr gut gemacht. Julian Riasson als physisch starker Spieler, als Mentalitätsspieler geholt für ein überschaubares Risiko, sofort auf den Meunier-Ausfall reagiert, mit Julien Duranville, einen sehr, sehr spannenden Spieler, eins der größten Talente für diese Position geholt. Ich würde sagen, wenn man es noch geschafft hätte, Nico Schulz auf den letzten Moment abzugeben, und da hat man wirklich alles versucht, aber die Tür hat sich eben nicht final geöffnet, dann wäre es wahrscheinlich in diesem Wintertransferfenster die 1 gewesen, so sage ich, eine Note 2, sehr gut gemacht, oder? Oder gut gemacht, es ist ja dann nicht sehr gut, sondern gut gemacht. Wie siehst du das, Olli?
Ja, das würde ich unterstreichen, keine Frage, mit Riasson hat man tatsächlich jemanden geholt, weil der gut reinpasst. Denn er ist jemand, der beide Positionen hinten rechts, hinten links spielen kann. Er ist jemand, der eine relativ positive Attitüde mitbringt, der frisch ist, der unverbraucht ist und der natürlich auch von einem Club kommt mit Union Berlin, wo er weiß, dass man sich nach der Decke strecken muss, dass man immer ans Optimum gehen muss, dass man alles aus sich rausholen muss. Er sorgt dafür, wie gesagt, dass ein Rafa Guerreiro so ein bisschen aus seiner Komfortzone herausgekitzelt wird. Das halte ich für sehr wichtig. Das ist gut. Es hat eine perspektivische Verpflichtung dann auch noch gegeben. Auch das ist natürlich jetzt noch nicht so hundertprozentig zu bewerten. Halte ich für positiv. Also ich gehe da mit deiner Bewertung. Ich würde in dem Zusammenhang allerdings auch noch mal eins sagen. Wir neigen ja immer so ein bisschen dazu, am unmittelbaren Ende einer Transferperiode die dann schon gleich zu bewerten, das halte ich für manchmal doch sehr schwer nur möglich. Aber in Bezug auf Sebastian Kehl sei noch mal was anderes gesagt. Die Leute, die er im vergangenen Sommer geholt hatte, und das kann man jetzt sagen, nachdem sie über ein halbes Jahr jetzt schon beim BVB sind und nachdem man sie jetzt auch nach einer sehr, sehr langen Pause erneut hat sehen können, die haben sich relativ gut entwickelt. Nochmal, Niki Süle hat sich jetzt momentan festgespielt in der Innenverteidigung. Über seine Qualitäten mussten wir nicht reden. Im Sommer kam er mit reichlich Übergewicht. Jetzt wirkt er frisch, jetzt wirkt er sehr, sehr motiviert. Das ist sehr positiv. Nico Schlotterbeck, auch ein Mann mit Potenzial. Das waren jetzt auch keine Transfers, die ein allzu großes Risiko in sich gebirgt haben, weil man ja wusste, was diese Spieler können. Aber man merkt, sie passen gut rein und sie erfüllen eigentlich das, was der BVB sich von ihnen erhofft hatte. Sebastian Haller, jetzt kommt er wieder man kann dann auch noch Karim Adeyemi nehmen, über den wir ja gleich auch noch sprechen. Also das, was Sebastian Kehl insgesamt gemacht hat im vergangenen Sommer, das war gut. Und das, was er jetzt in der Wintertransferperiode Periode gemacht hat, das scheint auch gut zu werden. Lassen wir es mal so stehen. Jetzt kommen wir doch eigentlich mal mit zu einem, der neu beim BVB war im vergangenen Sommer und der aber eigentlich auch aufgrund seiner Krankheitsgeschichte sowas wie ein Winterneuzugang ist. Wir kommen zu unserem Highlight der Woche.
Highlight der Woche.
Ja, unser Highlight der Woche, weil es ein so besonderer Moment war. Selbst, wie gesagt, ich am Fernsehen und du, Olli, mit im Stadion live dabei. Und du kannst uns gleich mal schildern, wie das war. Sebastian Haller hat sein erstes Tor für den BVB erzielt. Ging ja alles schnell in den letzten Wochen mit seinem ersten Einsatz, mit seinem ersten Startelf-Einsatz. Jetzt der erste Treffer, das 3:1 in der 51. Minute gegen den SC Freiburg. Und das ausgerechnet am Weltkrebstag. Der BVB hat ja vor dem Spiel auch ein Zeichen nochmal gesetzt, gegen Krebs, auch vielleicht an die Leute zu denken, denen diese schlimme Krankheit dann doch ereilt, erwischt. Sebastian Haller hat es getroffen und er hat sie bekämpft. Und Hans-Joachim Watzke sagt immer recht deutlich, mit welcher Brutalität und mit welcher Kontinuität und mit welchem Willen dieser Sebastian Haller, mit welcher guten Einstellung er auch gegen diese Krankheit vorgegangen ist, da ist er schon ein großes Vorbild. Und dann der erste Treffer vor ausverkauftem Haus gegen Freiburg. Wie war es im Stadion, Olli?
Ja, das war tatsächlich so ein Gänsehautmoment für jeden. Das hatten wir natürlich auch schon mal bei seinem ersten Einsatz im Signal Iduna Park, bei seinem ersten Pflichtspieleinsatz. Aber das war jetzt natürlich noch mal was obendrauf. Überhaupt keine Frage, dieser Kopfballtreffer dann auch noch direkt unmittelbar vor der Süd, vor der gelben Wand. Das hat ihn auch sehr bewegt. Er hat hinterher gesagt, dass er dieses Tor ausgerechnet an diesem Datum erzielt. Das bedeutet ihm schon sehr, sehr viel. Wie gesagt, du hast es erklärt, es war Weltkrebstag. Der BVB hatte eine Aktion extra dazu gestartet, die Zuschauer auch im Vorfeld des Spiels und dann nochmal in der Halbzeitpause. Da war sogar einer der behandelnden Ärzte von Sebastian Haller da, der übrigens gesagt hat, zur Halbzeit stand es ja erst 1:1. Er geht davon aus, dass Borussia Dortmund gewinnen wird und dass Sebastian Haller einen Treffer erzielen wird. Also der hat Ahnung vom Fußball offenbar. Und das ist dann so gekommen ist, das war natürlich wunderschön. Und noch dazu muss man sagen, dass Sebastian Haller ganz unabhängig von diesem Treffer, der ihm sicherlich auch noch mal psychischen Auftrieb geben wird, eigentlich von Woche zu Woche besser in diese Mannschaft hereinfindet. Das ist ja für ihn quasi ein völliger Neustart gewesen, sowohl körperlich als auch was das Spielverständnis angeht. Der musste sich erstmal da wieder reinarbeiten. Physisch macht er von Woche zu Woche einen besseren Eindruck. Das Kombinationsspiel mit ihm scheint auch immer besser zu funktionieren. Und Edin Terzic hat mit ihm nun endlich den Schlussspieler, den er für sein Offensivkonzept braucht. Also das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor dafür, dass Borussia Dortmund sich stabilisiert hat, dass das Spiel ein bisschen zielstrebiger geworden ist in der Offensive. Ja, sagen eigentlich auch sämtliche Mitspieler, die erklären, also es ist einfach so, dass allein seine Präsenz uns hilft, weil Sebastian Haller genau weiß, wenn er denn angespielt wird, zu wem er den Ball weiterleiten kann, dass er eine gute Übersicht hat, dass er niemals den Blick für den freien Raum verliert. Das hat beispielsweise Julian Brandt erklärt, der ja auch in den vergangenen Wochen immer besser in Form gekommen ist. Und deshalb, Patrick, wir machen ja immer so eine kleine Zweierkonferenz, bevor wir unsere Podcast-Folge aufzeichnen, haben wir uns diesmal für ihn entschieden und er bekommt jetzt unseren Ehrentitel, den er, finde ich, hoch verdient hat. Hier ist unser Spieler der Woche.
Spieler der Woche.
Julian Brandt heißt er, unser Spieler der Woche. Wir haben, du hast eben gesagt, Olli, uns im Vorfeld Gedanken gemacht. Wer ist es denn jetzt? Ist es Haller? Ist es Adeyemi, der ein herausragendes Spiel gemacht hat? Nein, wir haben uns für den Mann, der vielleicht auf dem ersten Moment nicht so zu 100% auffällt, weil er nicht immer aufs Scorerboard kommt. Aber es ist Jule Brandt, er hat das 4-1 erzielt in der 69. und war an 3 Treffern mehr oder weniger beteiligt, hat einen großen Impact, einen großen Einfluss auf das Spiel und Olli, ich finde, der hat auch einen richtigen Schritt nach vorne gemacht, in die richtige Richtung. Ich hatte ihn ja im Trainingslager in Marbella interviewt, ist auch einer, der sehr selbstkritisch mit sich, mit seinem Spiel umgeht, der jetzt aber ja irgendwie auch die nötige Leichtigkeit bekommt und bei dem es auch insofern Klick gemacht hat, als dass er das Spiel des BVB auch verstanden hat, dass nicht nur schön spielen, Hackespitze ja, 1, 2, 3, ja, sondern wirklich konsequent gegen den Ball arbeiten, vielleicht auch mal eine Grätsche mehr auspacken, sodass auch die Fans da sind. Und er hat jetzt auch in dem Spiel eine gelbe Karte bekommen und der ein oder andere weiß es vielleicht, gelbe Karten. Das ist bei ihm eigentlich eher eine Rarität. Ich weiß gar nicht, ob das die 5. oder 6. überhaupt in der Bundesliga war. Das müssen wir mal ein bisschen genauer nachgucken. Aber es ist schon ein Schritt nach vorne, den Jule Brandt gemacht hat. Und so hat er einfach einen großen Einfluss auch auf das Spiel. Ne? Er hat in der Zehnerposition, als Reus weg war, tolle Spiele gemacht. Und jetzt auch auf dem Flügel an der Seite von Reus. Also, mein lieber Mann, das ist eine Top-Entwicklung, oder?
Ja, definitiv. Zumal ich ein klein bisschen skeptisch gewesen bin, das muss ich eingestehen, nachdem klar war, dass Marco Reus irgendwann wieder zurückkehren wird. Und logischerweise Marco Reus im etwas fortgeschritteneren Alter eigentlich nur für diese Zehnerposition in Frage kommt. Auf dem Flügel mit ihm, das funktioniert nicht mehr so richtig. Und dann habe ich mich gefragt, okay, was soll denn jetzt die Rolle für Julian Brandt dann sein, wenn Reus früher oder später wieder in die Mannschaft drängen wird? Flügelposition, ich habe ihn dann nie so als Idealbesetzung gesehen, weil er jetzt halt auch nicht unbedingt der Allerschnellste ist. Aber ihn zeichnet halt ein sehr, sehr großes Spielverständnis aus. Gleichzeitig auch, was gut funktioniert hat, waren dann auch mal Rochaden. Wenn Reus tatsächlich mal auf den Flügel rausging, Brandt wieder in die zentrale Position ging, aus dieser zentralen Position heraus, fiel dann ja auch sein wunderschöner Treffer. Er hat ein großes Spielverständnis, das hatte ihn eigentlich immer schon ausgezeichnet, wo er aber richtig zugelegt hat, und da gebe ich dir recht, er arbeitet mittlerweile, das übrigens sagt nicht nur Terzic, sondern das sagen auch die Mannschaftskollegen, er arbeitet mittlerweile brutal nach hinten. Das ist sicherlich etwas, was ihm nicht besonders leicht gefallen ist. Ich sag's mal so leicht spöttisch, mittlerweile ist Leverkusen endlich aus ihm raus. In Leverkusen neigte man ja durchaus dazu, nach vorne Highlights zu setzen, ein paar Kabinettstückchen auszupacken, gute Technik zu zeigen, aber auch so, ja, in der Mannschaft von Bayern 04 Leverkusen gab es über die letzten Jahre immer so ein großer gewissen Schlendrian, der dafür gesorgt hat, dass sie halt tatsächlich nie mal so richtig oben auch mal um Titel haben mitspielen können, weil die Offensivkünstler, von denen es da ja immer viele gab, sich in bestimmten Momenten gesagt haben, okay, wenn der Angriff beendet ist, habe ich erstmal Pause. Und das funktioniert in Dortmund natürlich nicht so. Und das hat Julian Brandt, also ich will jetzt nicht sagen begriffen, natürlich hat er es begriffen. Das wird auch immer gewusst haben, dass in Dortmund so gespielt wird. Ich glaube allerdings, dass es immer eine Zeit braucht, um sich darauf einzustellen. Jetzt hat er, kann man böswillig sagen, vielleicht etwas länger gebraucht, als wir uns das alle erhofft hatten von ihm. Aber diese Entwicklung ist, und das ist ein Unterschied zur Entwicklung, die Mannschaft insgenommen hat. Diese Entwicklung bei Julian Brandt, die halte ich mittlerweile auch schon für relativ stabil, denn sie dauert eigentlich schon länger an. Er hat auch, fand ich, eine relativ gute Hinrunde gespielt, aber richtig ist auch, jetzt ist er nochmal stärker geworden. Also, sie schreiben in der Tat schöne Geschichten, die Verpflichtungen, die der BVB getätigt hat im vergangenen Sommer. Kommen wir doch mal auf einen Spieler, von dem man sich sehr, sehr viel versprochen hatte im vergangenen Sommer, dann aber festgestellt hat, nachdem er dann da war, der braucht noch eine gewisse Zeit. Möglicherweise ist bei ihm ein Knoten aufgegangen. Hat man in den vergangenen Wochen schon die Vermutung haben können. Und diese Vermutung, die scheint erhärtet zu werden, jetzt nach dem vergangenen Samstag. Wir sprechen von Karim Adeyemi, aber weil der Spieler der Woche Julian Brandt ist, wir hätten auch Adeyemi diese Woche nehmen können, so ehrlich müssen wir sein, haben wir für ihn eine andere Rubrik gefunden, die er sich aber auch irgendwo verdient hat. Hört sich ein bisschen zweifelhaft an, aber spricht auch für eine gewisse Qualität. Hier kommt unser Aufreger der Woche.
Aufreger der Woche.
Ja, nicht der Spieler der Woche, sondern der Aufreger der Woche ist diesmal mit Karim Adeyemi verbunden. Natürlich auch ein bisschen mit einem Augenzwinkern unsererseits. Aber es ist nun mal so, der Junge hat richtig für Wirbel, richtig für Dampf gesorgt. Er hat ja einen neuen Rekord aufgestellt. Das finde ich tatsächlich Wahnsinn, was Sprints angeht. Also 36,7 km/h. Und wenn man sich mal das Video ansieht, so schnell ist er gesprintet, so schnell wie kein einziger in der Bundesliga. Das Video könnt ihr euch auch nochmal angucken bei uns auch auf sport1.de oder in der App. Da denkt man wirklich, dass ein Auto da links auf der Überholspur ist. Also das ist schon krass, wenn man auch überlegt, was für Spieler und was für schnelle Spieler schon in der Bundesliga gespielt haben, dass Adeyemi da der schnellste ist seit Datenerfassung. Hut ab, und mit dieser Schnelligkeit kam der SC Freiburg einfach nicht klar. Und das ging so weit, dass er sogar den Gästetrainer zur Verzweiflung getrieben hat, Christian Streich. Olli, du hast mit ihm gesprochen, mit Christian Streich. Wie war er so drauf? Weil Adeyemi hat ja 3 gelbe Karten gezogen und war am Ende hauptverantwortlich dafür, dass Kilian Sildilia mit Gelb-Rot auch vom Platz geflogen ist. Ich glaube, der Streich, der hat gekocht, oder? Bei dir am Mikro.
Es ging eigentlich. Ich hatte Schlimmstes befürchtet, aber er war relativ ruhig und er ist ja dann selber auch vom Platz geflogen. Er war da relativ einsichtig, oder sagen wir es besser, er war bedingt einsichtig. Er hat dann gesagt, ist ja mittlerweile bekannt, wie Streich allerdings versuchte dann zu relativieren, zu sich selbst gesagt, der Schiedsrichter soll sich doch ein gelbes Trikot anziehen. Das hat dann der 4. Offizielle gehört und hat dann Robert Schröder, den Hauptschiedsrichter, informiert. Der kam dann und der hätte Streich wahrscheinlich nur verwarnt, also der wäre glimpflich davon gekommen, aber dann hat er halt noch hämisch Beifall geklatscht und das war dann zu viel und dann musste Christian Streich sozusagen den Innenraum verlassen. Anschließend hat er gesagt, er ärgert sich über sich selbst, der Christian Streich, dass ihm das so passiert ist, und er ärgert sich eigentlich mehr über sich selbst als über die Unverhältnismäßigkeit, mit der dieses Spiel geleitet worden ist. Also so ein kleiner Stachel saß da dennoch, und dem Schiedsrichter hat er dann anschließend dann noch einen mitgegeben. Darüber hat er mir gegenüber relativ offen gesprochen, wo er allerdings komplett zugemacht hat, das war das Thema Adeyemi. Ich habe ihn gefragt, ob die Geschwindigkeit von Karim Adeyemi und auch, dieses mitunter trickreiche, vielleicht etwas provokante Spiel, was Adeyemi gemacht hatte, der entscheidende Schlüssel für die Freiburger Niederlage gewesen war. Und da hat er nur gesagt, ja, zu Karim Adeyemi möchte ich gar nichts sagen. Also, und dann war das Gespräch auch beendet. Karim Adeyemi ist jemand, der, was seine Fähigkeiten angeht, sehr schnell ist. Das wurde, wie gesagt, ja auch durch diese Messung schnellster Bundesligaspieler der Saison, zumindest bisher, belegt. Der technisch gut ist, das sieht man bei der Entstehung dieses Treffers, den er ja erzielt hat, dann zum 2:1. Und der gleichzeitig aber auch eine Zweikampfführung hat, die, sagen wir mal, schon ein bisschen auch darauf ausgelegt ist, dass der Gegner dann mal entweder einen Schritt zu spät kommt oder mal die Arme ausfährt. Ich will jetzt nicht sagen, Adeyemi nimmt das dann dankbar an. Das ist part of the game. Er sorgt dafür, dass der Gegner an die Grenzen gehen muss und manchmal über die Grenze des Erlaubten hinaus. Und genau so ist das gewesen. Es hat 3 gelbe Karten gegen die Freiburger gegeben und zweimal dann natürlich gegen den Spieler, der ihn dann letztendlich zu Fall gebracht hat, war sicherlich dann auch noch etwas sehr, sehr unglücklich, dass er die Arme da ausgefahren hat. Sonst hätte es vielleicht nicht unbedingt dann die 2. gelbe Karte gegen Kilian Sildilia gegeben. Aber den haben sie halt nie in den Griff gekriegt. Und das ist etwas, was Borussia Dortmund sehr, sehr gut tut, diese Spielweise von Karim Adeyemi, weil sie impliziert so eine gewisse Unberechenbarkeit. Die ist unheimlich schwer für gegnerische Verteidiger zu durchschauen. Die gegnerischen Verteidiger wissen nie so recht, was sie erwartet, wenn sie es mit Karim Adeyemi zu tun haben. Das hat zuletzt eigentlich beim BVB in den Zeiten gegeben, als Jadon Sancho hier gespielt hat. Der hat auch sowas Provokantes in seiner Spielweise gehabt. Und das ist eine Farbe, die Borussia Dortmund, die Mannschaft war auch ein bisschen zu brav, beispielsweise in der letzten Saison. Das ist etwas, finde ich zumindest, was der Mannschaft sehr gut tut.
Auf jeden Fall. Schauen wir mal, ob es bei ihm dann final Klick gemacht hat bei Karim Adeyemi. Wir können ja mal reinhören, was der Mann sagt, der einen großen Anteil daran hat, weil er täglich beinahe Gespräche mit ihm geführt hat. Edin Terzic ist nämlich auch begeistert von der Entwicklung, aber fordert jetzt natürlich, dass es genauso weitergeht.
Ja, und auch das zweite Spiel, wo er getroffen hat und bevor er seine Tore erzielt hat, hat er immer wieder gute Aktionen gehabt, hat den Gegner dann halt auch beschäftigt. Es waren, glaube ich, 3 oder 4 Foulspiele dann über diese Seite, weil er immer wieder da sein Tempo ins Spiel bekommen konnte. Das ist das, was wir uns vorgenommen haben, seine Waffe häufiger zu nutzen. Trotzdem hat er sich da auch selbst verbessert im Bereich des Kombinationsspiels. Er ist sehr sicher geworden in der Ballannahme und im Spiel mit einem Kontakt. Und trotzdem wird es bei uns immer wieder darum gehen, ihn ins Laufduell zu bekommen gegen den Gegner. Und das hat er heute richtig gut gemacht. Es ist dann auch nicht leicht für den Gegner, besonders wenn er dann schon verwarnt wurde, dann einen frontalen Karim Adeyemi auf sich zulaufen zu bekommen. Das hat Karim richtig gut gemacht. Das Ärgerliche an der Sache ist, dass er jetzt die nächsten beiden Spiele gesperrt ist. Im Pokal ist er durch die rote Karte bei Hannover gesperrt. Und heute hat er sich die 5. gelbe Karte abgeholt und darf dadurch nächste Woche gegen Bremen nicht flitzen. Aber wir werden ihn dann in 10 Tagen, wenn dann das 3. Spiel ist, wieder zur Verfügung haben und ihn daran erinnern, was ihn jetzt stark gemacht hat in dieser Phase. Und bis dahin wird er sich jetzt weiterhin gut im Training darauf vorbereiten.
Ja, das war Edin Terzic und man hört's raus. Also da ist schon jemand auch zufrieden natürlich mit der Entwicklung seines Schützlings. Hat er wirklich ein paar Wochen, ein paar Monate gedauert, bis es jetzt allmählich funktioniert und er wird sich eben daran messen lassen müssen, Karim Adeyemi, in den nächsten Wochen. Es ist schade, am Mittwoch im Pokal ist er gesperrt, ist nicht dabei, hatte ja gegen Hannover beim 2-0-Sieg in Hannover eine rote Karte gesehen, vom Platz geflogen und jetzt am Wochenende in der Bundesliga die 5. gelbe, also auch eine Sperre am Wochenende in Bremen. Der kann sich also jetzt mal eine Woche ausruhen und ja, schauen wir dann mal, wie und ob er dann in der Champions League gegen Chelsea dann ja wieder auf dem Platz steht, zurückkehrt. Aber in Adeyemi in genau dieser Form, den ja damals auch andere Vereine haben wollten, wie zum Beispiel Chelsea übrigens, der ja kann auf jeden Fall eine absolute Bereicherung für den BVB sein, Olli.
Ja, auf jeden Fall, denn ich könnte mir vorstellen, dass ein Spieler, der so ein bisschen das gewisse Extra auch im Repertoire hat, und das hat Karim Adeyemi, das kann er ja, hat man gegen Freiburg gesehen und es hoffen natürlich alle in Dortmund, dass er das noch viel, viel öfter, viel, viel regelmäßiger zeigt. Du hast ja eben auch schon mal darauf Bezug genommen, was Edin Terzic beispielsweise von ihm einfordert. Schauen wir mal, wohin Karim Adeyemi in seiner Karriere der Weg noch führen wird. Und das fragen wir uns natürlich auch und das fragen sich in erster Linie sehr viele BVB-Fans, wohin der Weg eines anderen jungen Mannes noch führen wird. Er gehört Borussia Dortmund und er sorgt aber derzeit bei Eintracht Frankfurt für Furore. 8 Torbeteiligungen in 39 Pflichtspielen und damit, so hat's transfermarkt.de ausgerechnet, eine Verdreifachung seines Marktwertes. Das ist die Bilanz von wem? Jawohl, von Ansgar Knauf, der BVB-Leihgabe derzeit für Eintracht Frankfurt aktiv. Und deshalb kommen wir heute mal zu unserer allseits beliebten Rubrik Gerücht der Woche.
Gerücht der Woche.
Ja, unser Gerücht der Woche, diesmal verbunden mit Ansgar Knauf, dem Leihspieler, ist er noch bis 2024 an Eintracht Frankfurt verliehen. Und die Frage, die sich viele stellen, kommt er zurück im Sommer und wird er dann auch eine Rolle beim BVB spielen oder kaufen die Frankfurter ihn vielleicht sogar? Und da haben wir mitbekommen, auch in Recherche, Zusammenarbeit unseres Kollegen Christopher Michel, der ja für uns bei Sport1 bei der Eintracht sehr, sehr gut drin ist, war ja auch letzte Woche zusammen mit Markus Krösche im Doppelpass, also sehr, sehr nah dran. Da haben wir mitbekommen, der BVB hat der Eintracht ein Preisschild sozusagen mitgegeben, hat gesagt, hier 10 Millionen ungefähr, das ist so das, was wir, wenn ihr ihn denn fest kaufen wollt, das, was wir uns ungefähr vorstellen. Das ist nicht vertraglich fixiert, also ist jetzt nicht eine Kaufoption, sondern die gibt es nicht, aber das ist so ungefähr die Summe, die man haben möchte. Und da gibt es jetzt nämlich dann zeitnah Gespräche zwischen dem BVB und Eintracht Frankfurt und natürlich auch Gespräche mit der Spielerseite. Und wir hören uns doch mal die Einschätzung von unserem geschätzten Kollegen Christopher Michel an.
Ansgar Knauf hat hier in Frankfurt eigentlich alles. Er ist Stammspieler, er ist gesetzt, das Publikum mag ihn, er ist Europa-League-Held und Oliver Glasner setzt total auf ihn. Ob er in Dortmund diesen Status auch hat, das bezweifle ich ein bisschen. Die Faktenlage ist klar, sein Vertrag in Dortmund läuft 2024 aus, er kehrt jetzt im Sommer zurück und jetzt geht der Poker natürlich los. Die Eintracht will nicht über 10 Millionen Euro für ihn bezahlen. Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, die wollen natürlich Geld für ihn sehen, aber dort muss er auch seinen Vertrag verlängern, damit sich dieses Geschäft für sie rentiert. Ansgar Knauf selbst, ja, der kann sich eigentlich sehr gut einschätzen. Es gibt zwar auch so ein bisschen Interesse aus England, aber das interessiert ihn noch nicht wirklich. Soweit sieht er sich selbst auch noch nicht. Seine Entscheidung ist klar, wird es Eintracht, wird es Dortmund. Wenn er der Eintracht signalisiert, dass er in Frankfurt bleiben will, dann bin ich auch ziemlich sicher, dass die Eintracht sehr gute Chancen hat, Sebastian Kehl und Borussia Dortmund zu überzeugen.
Ja, interessante Einschätzung, teile ich. Das Problem bei dieser Personalie Ansgar Knauf ist eigentlich etwas, was darauf fußt, dass er jemand ist, den die Fans bei Borussia Dortmund sehr, sehr lieben, der beim BVB ausgebildet worden ist, den viele vielleicht nicht so richtig auf dem Schirm hatten und der dann über den Umweg Eintracht Frankfurt den Durchbruch geschafft hat und dadurch vielleicht auch seine Kritiker, die es in Dortmund gegeben hat, die gesagt haben, ja, er ist vielleicht doch nicht gut genug für den BVB, wo man es gewohnt ist, gerade auf diesen offensiven Außenpositionen dann mit Leuten wie sei es Reina, sei es Karim Adeyemi und anderen dann für Furore zu sorgen. Er hat sich da durchgebissen, er hat sich da durchgesetzt. Meine persönliche Meinung ist, ich könnte mir vorstellen, dass er tatsächlich im Sinne seiner eigenen Karriere mit Eintracht Frankfurt liebäugelt. Die Konkurrenz bei Borussia Dortmund wäre sicherlich sehr, sehr groß. Aber wie gesagt, es kommt auch diese gewisse Irrationalität da rein in diese Personalie, weil er halt ein Dortmunder ist und weil die Fans mit ihm sicherlich auch was ganz, ganz Besonderes verbinden. Warten wir es ab, wie es ausgeht. Interessanter auch die Einschätzung von Christopher Michel, dass das jetzt zeitnah passieren wird, dass man da offenbar für Klarheit sorgen will. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir im Rahmen unseres Podcasts der Dortmund-Woche über Ansgar Knauf berichten werden. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, Patrick, dass wir heute nicht das letzte Mal über einen wirklich herausragenden Spieler reden werden, nämlich über Jude Bellingham. Leider allerdings müssen wir immer häufiger auch über mögliche Zukunftsszenarien von Jude Bellingham reden werden. Und die könnten, um es mal vorsichtig auszudrücken, auch außerhalb Dortmunds liegen.
Ja, genau. Also so in unserer Rubrik Gerücht der Woche wahrscheinlich das nächste Gerücht oder übergeordnetes Thema natürlich, für welchen Verein als nächstes Jude Bellingham spielt. Und wir haben das ja oft in diesem Podcast auch thematisiert. Es sind immer wieder Fragen auch in meinen Postfächern dabei, was passiert mit Bellingham. Und da haben wir uns in den letzten Wochen umgehört, recherchiert und haben ja, schon festgestellt, dass er noch ein bisschen zögert mit seiner Entscheidung. Wir haben das ja schon mal gesagt, der BVB möchte ihn eigentlich zum Topverdiener machen. Im Raum steht da eine Summe von bis zu 15 Millionen, die er beim BVB verdienen könnte. Das Angebot gibt es aber noch nicht vom BVB, weil man eben vom Spieler überhaupt erstmal wissen möchte, das haben wir ja vor ein paar Podcast-Folgen mal besprochen, überhaupt erstmal wissen möchte, was will der Spieler denn überhaupt? Und das weiß der Spieler so zu 100% selbst noch nicht. Wie wir es jetzt mitbekommen haben, es gibt drei Vereine, die sind ja auch mittlerweile schon im Rennen oder auf dem Markt. Manchester City, Liverpool und Real Madrid. Und Real Madrid, die Spanier, haben jetzt für sich so ein bisschen auch gemerkt, ja, so ganz die Chancen gegen die finanzstarken Clubs aus England haben wir wahrscheinlich nicht. Und wenn man sich auch mit dem Bellingham-Lager umhört und da recherchiert und auch mit dem ein oder anderen Kollegen aus England, da stellt man schon fest, da führt schon eine sehr, sehr heiße Spur nach England und vor allen Dingen zu Jürgen Klopp nach Liverpool. Und der Verein, Olli, der würde ja grundsätzlich schon sehr, sehr gut zu Jude Bellingham passen. Einerseits eine Arbeiterstadt, ein Verein, der von Fans lebt, ähnlich wie Birmingham, ähnlich wie der BVB und ein Verein, zu dem der Spieler auch sehr, sehr gut passen würde. Aber, und das könnte so ein bisschen auch nochmal die Hoffnung vielleicht bei den BVB-Fans erhöhen, Liverpool steht auf dem 10. Platz aktuell. Ich glaube, 5, 6 Punkte liegen sie zurück, um überhaupt das internationale Geschäft zu erreichen. Und das ist der Grund, warum Bellingham einfach noch mit seiner Entscheidung zögert. Ich bin sicher, wenn Liverpool wahrscheinlich jetzt auf dem 1., 2. oder gar 3. Platz wäre und ziemlich sicher jetzt schon sagen kann, jo, wir spielen auf jeden Fall in der Champions League, dann hätte er wahrscheinlich schon Ja gesagt. Das ist so ein bisschen die Geschichte, warum er einfach noch mal wartet. Er will auch wissen, wohin die Entwicklung beim FC Liverpool geht. Und das ist der Verein, der, so hören wir es raus, schon irgendwo in der Pole Position ist, aber es eben diese große Frage gibt, wo wird der Verein dann in der Zukunft spielen, weil das sagen auch viele Kollegen aus England, mit denen man spricht. Man schätzt auch Bellingham und das Lager schon so ein, ja, ein Jahr natürlich ohne Europa, das ist für die Entwicklung schlichtweg schlecht und einfach unvorstellbar. Ja, das ist eben die Geschichte, die es aktuell gibt. Zwei Clubs sind aus dem Rennen, Olli, und das finde ich ganz interessant. Denen hat der Bellingham-Clan mehr oder weniger eine Absage erteilt. Chelsea und Paris und vor allen Dingen auch Chelsea aufgrund der ja verrückten und wilden Transferpolitik, die es gibt, wo man einfach nicht weiß, wo wird der Verein in den nächsten 2, 3 Jahren stehen, was passiert, wenn der Eigentümer vielleicht irgendwann in den Sack haut. Also da sieht man schon, dieser Bellingham-Clan, der ja durchdacht diese Entscheidung schon sehr, sehr bewusst, auch der Papa, die Mama zusammen, die wir auch immer oft auf der Tribüne sehen, die auch so ein bisschen dafür sorgt und dafür achtet, auf die weichen Faktoren, was ist in so einem Umfeld vielleicht auch wichtig für den Spieler. Also das ist schon eine Entscheidung, die sehr, sehr gut überlegt ist, ne?
Ja, definitiv. Also ich ertappe mich jetzt gerade bei der Geschichte, je länger ich dir zugehört habe, immer so ein bisschen dabei, wie meine romantische Fußballader da so ein bisschen durchkommt. und ja, geht es nach dieser romantischen Ader, dann, klar, das wäre dann die Ideallösung. Er bleibt tatsächlich noch ein Jahr zumindest mal, um dann zu schauen, wie sich vielleicht auch die Situation beim FC Liverpool weiterentwickelt, beim BVB. Ich würde liebend gern diesen Spieler noch länger in der Fußball-Bundesliga sehen. Erkenne allerdings auch, es ist ja meine realistische Ader. Kritiker sagen, die sei nicht ganz so stark ausgeprägt wie die andere. Egal, sei mal dahingestellt. Die sagt mir auch, eigentlich ist er in seiner Entwicklung schon so weit, dass jetzt schon im kommenden Sommer der Zeitpunkt gekommen wäre, um den nächsten Schritt zu gehen. Er ist irgendwo, und damit will ich wirklich niemanden beim BVB und schon gar nicht den BVB-Fans zu nahe treten, er ist eigentlich fast schon so ein bisschen rausgewachsen aus diesem Konstrukt Borussia Dortmund, der ja irgendwo schon auch, meine ich, positiv ein Ausbildungsverein für diese internationalen Top-Talente gewesen ist. Bei manchen geht es halt schneller mit der Entwicklung, wie bei Jude Bellingham. So, und dann ist es in der Regel so, dass man sich dann auch etwas früher schon verabschieden muss, haben wir ja auch bei Erling Haaland beispielsweise so feststellen müssen. Auf der anderen Seite wäre Jude Bellingham fast eine ideale Figur, um den FC Liverpool mit den Problemen, die er momentan hat, gewisse Abnutzungserscheinungen auch vielleicht in der Zusammenarbeit zwischen Jürgen Klopp und der Mannschaft etc. pp., wäre er fast schon eine ideale Figur mit seiner Dynamik, um diese unfassbaren Kräfte, die dieser Traditionsverein hat, wiederzubeleben, zu revitalisieren. Also und die Vorstellung allein, er vor The Cop, er an der Anfield Road mit dieser emotionalen Spielweise. Er ist ja nicht nur ein strategischer Leader für Borussia Dortmund geworden, er ist ja auch der Aggressive Leader, trotz seines jungen Alters. Also das würde meines Erachtens sehr, sehr gut passen. Und dann sollte man auch, aber das ist wahrscheinlich auch eine romantische Vorstellung, sich auch nicht davon abschrecken lassen, wenn man im Bellingham-Lager ähnliche Überlegungen, ähnliche Gedanken hat, dass man vielleicht ein Jahr auf Champions League verzichten müsste. Wenn man im Bellingham-Lager das ähnlich sehen würde, dass eigentlich Jude fast schon sowas wie eine Idealbesetzung für den FC Liverpool wäre, dann finde ich, sollte man sich vielleicht auch so ein bisschen von dieser Überlegung oder Befürchtung freimachen, was wäre denn, wenn der FC Liverpool jetzt vielleicht ein Jahr mal nicht in der Champions League spielen sollte, sondern dann sollte man vielleicht eher langfristig denken. Also ich glaube nach wie vor, trotz aller Probleme, die der FC Liverpool momentan auch hat, dass das der Club ist, der, wie du es auch schon gesagt hast, in der Pole Position ist. Beim Poker um Jude Bellingham. Schauen wir mal, Olli, ich mal
ein perfektes Szenario aus. Wir sagen einfach, der BVB wird deutscher Meister. Jude Bellingham sagt nochmal, komm, hier, für den geilen Verein mache ich nochmal ein Jahr. Liverpool ist nämlich irgendwo auf Platz 8. In der neuen Saison fängt Liverpool komplett an, sich zu verpflichten, wieder unter Klopp aufzublühen. Und dann in dem Jahr drauf sagt er, komm, ich gehe zum Kloppo, ich gehe nach Liverpool. Und ich glaube, dann wird jeder BVB-Fan sagen, das ist doch völlig in Ordnung. Besser als City, besser als Real. Ja. Das wäre, glaube ich, eine Idealvorstellung. Ne?
Ja, also können wir so machen. Also hier in meinem Büro, wir können heute Nachmittag schon diese Vereinbarung treffen. Ruf mal alle zusammen. Ruf Aki Watzke an, ruf Jude Bellingham an. Kommt bei mir vorbei und dann beregeln wir diesen Deal.
Kann man so machen. Dann sage ich auch der Mama Bescheid. Denise, die nämlich keinen kleinen Anteil auch an der Entscheidung hat, genauso den Papa Mark. Übrigens, mit einer Sache will ich nochmal aufräumen, weil ich es immer mal gelesen habe. Mark Bennett, das ist zwar ein Berater und ein guter Freund der Familie, da heißt es immer, dass er derjenige ist, der berät, der die Entscheidung macht. Der steht da beratend zur Seite, aber am Ende ist es tatsächlich der Papa, der auch mit einer eigenen Agentur und mit der Mama zusammen, dann zusammen mit Jude die Entscheidung fällen wird. Und ich bin gespannt auf jeden Fall, was er dann in vielleicht ein paar Wochen, ein paar Monaten, wenn man auch weiß, wo es beim BVB und in Liverpool hingeht, für was sie sich am Ende entscheiden. Schauen wir einfach mal, Olli. Schauen wir jetzt auch mal, was du wieder für uns vorbereitet hast. Es ist nämlich Pokalwoche. Der BVB spielt in Bochum und dir ist irgendwas eingefallen. Dortmund, Pokal, da war doch was, ne?
Genau. Ich habe mal so ein bisschen in meine Erinnerungen gekramt und ich muss sagen, ich persönlich, ich liebe diesen DFB-Pokal. Also ich weiß, ich zahle ins Phrasenschwein ein, der Pokal hat seine eigenen Gesetze und so weiter und so fort. Aber es ist ja wirklich auch so. Das heißt, man erlebt im DFB-Pokal Überraschungen. Man erlebt im DFB-Pokal teilweise epische Spiele, wo, sagen wir mal, das Spielgeschehen hin und her wogt. Man überlegt überraschende Ausgänge und ich bin mal in mich gegangen. Was war eigentlich so mit das turbulenteste DFB-Pokalspiel, was ich gemeinsam mit dem BVB erlebt habe? Und ich bin da auf eins gekommen, liegt ein bisschen zurück. Hier kommt unser Flashback der Woche.
Flashback der Woche.
Also, einsteigen in meinen DeLorean. Wir begeben uns auf die Zeitreise und wir steigen aus am 20. September 1994 und wir steigen aus in der Pfalz. Ihr müsst euch vorstellen, ihr fahrt, ist ein Abendspiel gewesen, ihr fahrt über die Autobahn Richtung Kaiserslautern und ihr seht schon von Weitem oben über der Stadt 285 Meter über dem Meeresspiegel, 50 Meter über dem Stadtgebiet von Kaiserslautern, hell erleuchtet, einer Festung gleich, der Betzenberg. Und dieses Stadion, Fritz-Walter-Stadion heißt es ja seit Jahrzehnten mittlerweile, dieses Stadion, das ist bekannt für eine hitzige Atmosphäre, für besonders intensive Spiele, besonders vor dem Umbau, der vollzogen worden ist im Hinblick auf die WM 2006, denn der alte Betzenberg damals, der hatte, und das war atmosphärisch noch dichter, der hatte die Tribünen, also quasi unmittelbar mit Abschluss der Spielfläche. Und das führte dazu, dass es teilweise, habe ich auch schon erlebt, mal durch den Zaun unten zum Abschluss der Tribünen zu Übergriffen gekommen ist, dass da teilweise auch Rentner standen, die den Regenschirm durch den Zaun gestreckt haben und versucht haben, quasi auch mal tatsächlich tätlich zu werden gegenüber Gästespielern und so weiter und so fort. Wenn man hochfährt auf den Betzenberg, dann gab es oben, kurz bevor man ankommt am Stadion, da gab es so eine Bodenwelle, das hat mir Michael Schulz mal erzählt, früherer BVB-Verteidiger, der ja auch lange für den FCK gespielt hatte. Und wenn man über diese Bodenwelle gefahren ist mit dem Mannschaftsbus, dann wurden alle Insassen mal so richtig durchgeschüttelt, also willkommen in der Hölle, willkommen auf dem Betzenberg. Der BVB musste damals im DFB-Pokal beim FCK antreten. Dortmund, es war Saison, wie gesagt, 94-95 mit Stefan Kloß im Tor, mit Matthias Sammer als Libero, Julius Cesar, Bodo Schmidt, Stefan Reuter, Michael Zorc, Andi Möller, viele andere mehr. Der FCK mit dem ich meine das positiv, dem wahnsinnigen Gary Ehrmann im Tor, Tarzan, der Bodybuilder, ein echtes Raubein, auch weitere durchaus rustikale Spieler in der Mannschaft, aber auch richtig gute, technisch starke Spieler wie Andy Brehme, wie Kuka, wie Olaf Marschall. Man muss wissen, zu diesem DFB-Pokalspiel damals, einen Monat zuvor, hatte der BVB den FCK 2-1 in der Bundesliga geschlagen und da hat es fette Aufreger gegeben. Die Lauterer sprachen davon, dass Kalle Riedle diesen Elfmeter, der dann entscheidend war für die Lauterer Niederlage, durch eine Schwalbe geschunden haben soll. Naja, also beste Voraussetzungen für einen emotionalen Pokalfight. Und also die Atmosphäre war unglaublich laut. Ich habe damals Radio gemacht. Man musste die Stimme so ein bisschen senken, weil man saß als Reporter quasi mitten unter den Zuschauern. Die Pressetribüne, die war nicht großartig abgegrenzt von den Fans. Also wenn man da jetzt zu emotional sich mit der Gastmannschaft gefreut hat, dann habe ich auch schon mal erlebt, ist nicht mehr so passiert, aber mit anderen Kollegen, da kann man sich auch mal eine Ohrfeige fangen. Da ging es richtig zur Sache und es war ein Fight von Anfang an. Es gab einen Bodycheck von Andi Möller gegen Ciriaco Sforza. Sforza, der ließ sich sehr theatralisch fallen, damit das Publikum richtig aufgeheizt wird. Es kam zu einer Rudelbildung. Gary Ehrmann rannte aus seinem Tor, der mähte Michael Zorc regelrecht um. Sforza musste ausgewechselt werden und dann hat der Stadionsprecher mitgeteilt über Lautsprecher, also dass es Sforza gar nicht gut geht, dass der sofort ins Krankenhaus gebracht werden muss. Also man hat alles getan, um die Stimmung noch weiter anzuheizen. Das führte dazu, dass es eine regelrechte Hetzjagd auf Andi Möller gegeben hat. Die Westkurve rief mehr oder weniger das ganze Spiel, haut den Möller um, haut den Möller um. Es gab immer wieder Blutgrätschen gegen Andi Möller und immer wenn Möller dann auf dem Boden lag, dann schrie das ganze Stadion hey, hey und so weiter und so fort. Friedel Rausch war der Trainer des FCK, den übrigens noch aus gemeinsamen Schweizer Zeiten mit Ottmar Hitzfeld eine sehr persönliche Abneigung verbunden hat. Also es passte alles ins Bild. Der wurde während des Spiels handgreiflich gegen Michael Henke, den Co-Trainer von Borussia Dortmund. Daraufhin zeigte Ottmar Hitzfeld der Lauterer Bank den Scheibenwischer und den Vogel. Es gab damals noch keine Coaching-Zone, sonst hätte man mehr oder weniger beide Ersatzbänke des Innenraums verweisen müssen. Der Schiedsrichter war komplett überfordert, Hermann Albrecht aus Kaufbeuren. Dortmund war trotzdem die bessere Mannschaft, ging dann mit 1-0 in Führung in der 38. durch Stefan Chapuisat. Der FCK kam zurück, kurz nach der Pause, der Ausgleich durch einen Schuss von Anders. Der zog sich allerdings, während er dieses Tor erzielt hatte, einen Bänderriss zu, weil Steffen Freund kurz bevor er abziehen konnte, noch den Schlappen draufgehalten hatte. Olaf Marschall verletzte sich im Zweikampf mit Bodo Schmidt am Fuß. Der FCK konnte nicht mehr auswechseln. Marschall also konnte nur noch humpeln weiterspielen. Es gab immer wieder Fouls. Die Hetzjagd auf Möller ging immer weiter. Es gab dann weitere Handgreiflichkeiten. Also da konnte ich mich nicht mehr so ganz dran erinnern, aber das musste ich natürlich alles nochmal nachlesen. Handgreiflichkeiten zwischen Matthias Sammer und Matthias Hamann, dem Bruder von Didi Hamann, der damals für den FCK spielte. Dortmund war besser, ging auch nach dem Ausgleich wieder in Führung, diesmal durch Flemming Paulsen. Und Flemming Paulsen war auch sowas wie ja ein tragischer Held dieses Abends. Der zog sich nämlich den zweiten Kreuzbandriss innerhalb von anderthalb Jahren zu. Das war gleichzeitig sein Karriereende. Kurz darauf wurde er Sportinvalide mit nur 29 Jahren. Und Borussia Dortmund wechselte dann nochmal durch. Für Flemming Paulsen kam Thomas Frank ins Spiel. Ein ehemaliger Lauterer übrigens. Der war gerade mal 2 Minuten auf dem Platz und war natürlich übermotiviert beim Spiel an seiner alten Wirkungsstätte. Faulte Pavel Kuka, sah dafür gelb. 6 Minuten darauf dann wieder ein Zweikampf mit Kuka. Wieder ein Foul von Thomas Frank. Rote Karte, 72. Minute. Also der BVB in Unterzahl. Trotzdem, Dortmund fightete, Sammer gelang das 3-2 nach einem Beinschuss gegen Axel Roos. Lautern kam wieder zurück, das 3-3 fiel, nachdem es eine Kopfnuss von Wolfgang Funkel, damals in der Innenverteidigung vom FCK, das ist der Bruder von Friedhelm Funkel, dem Bundesliga-Trainer, gegen Julio César. Und während der behandelt wurde, ging das Spiel dann weiter und so weiter und so fort. In der 89. Andi Brehme dann, Foulelfmeter. Und das 3-3, es ging in die Verlängerung. Am Rande dann auch noch kuriose Szenen. Ciriakos Forza, der ja angeblich, also quasi schon, wenn man dem Stadionsprecher hätte glauben müssen, mit dem Tode gerungen hat, der war wieder da und gab ein Interview, in dem er Andi Möller wüst beschimpfte, alles live im Fernsehen. Der BVB war allerdings dann in der Verlängerung in Unterzahl einfach zermürbt. Es fiel dann das 4-3 für Lautern, das 5-3 und das 6-3. Interessant noch die anschließende Pressekonferenz. Also die Trainer saßen sozusagen quasi fast unter den Fans. Ottmar Hitzfeld kam so gut wie gar nicht zu Wort. Und von Friedel Rausch wurde jeder Satz beklatscht. Und als der Stadionsprecher dann noch sagte, nachdem Friedel Rausch sein Statement abgegeben hat, haben Sie noch Fragen an unseren Trainer? Ich werde es nie vergessen. Mein damaliger Kollege Wilfried Wittke, mittlerweile in Pension, der brüllte dann durch den Presseraum: Das ist nicht mein Trainer. Woraufhin fast noch ein Handgemenge dann zwischen den Journalisten entstanden ist. Also ich war heilfroh, als ich den Betzenberg dann wieder verlassen durfte nach einem denkwürdigen Spiel. Ich war emotional extrem aufgeladen und ich habe lange gebraucht, bis ich sozusagen aus diesem Erlebnis dann rausfiltern konnte, dass es irgendwo doch ein denkwürdiger Abend mit bleibendem Erinnerungswert gewesen ist. Also das war so der größte Pokalfight, den ich miterlebt hatte. Ich hoffe, dass es in Bochum für den BVB einen etwas anderen Ausgang nehmen wird. Und dass es bei aller Rivalität, kleines Revierderby, dann trotzdem nicht so ausufern wird, wie an diesem Tag damals auf dem legendären Lauterer Betzenberg. Das war mein Flashback.
Ja. Schauen wir mal, Olli. Vielen, vielen Dank für dein Flashback. Ja, der Betze brennt, ne? Das kommt nicht von ungefähr. Ich war ja auch schon ein paar Mal auf dem Betze, unter anderem Relegation 2013 gegen Hoffenheim. Und als die gingen, glaube ich, mit 1-0 in Rückstand, als dann das 1-1 nach der Halbzeit fiel, Da ist dieser Betze so explodiert. Also das ist schon ein Verein. Also du hast schon recht, ne? Da ist das ganze Dorf, in Anführungszeichen, wenn man fast schon sagen, ist mit Vollgas hinter und die ganze Region hinter diesem Verein. Und da kann es auch mal sehr, sehr ungemütlich werden. Aber trotzdem, so ein Verein Lautern in der ersten Liga sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Hätte ich nichts gegen einzuwenden auf ein paar geile Spiele in der ersten Liga. Aber bevor es soweit ist, muss der BVB die Bewährungsprobe gegen Bochum meistern. Bin gespannt, was die Woche so alles mit sich trägt. Und wir sind am Ende angelangt wieder, Olli. Einer intensiven Folge mit vielen Rubriken, mit vielen Themen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr immer was wissen wollt, eine besondere Frage habt, ihr wisst, wo ihr mich findet, auf Instagram, auf Twitter, per Mail. Ja, oder ihr schickt dem Olli eine Brieftaube zu, ne? Zwinker,
genau.
Olli. Ja, dann bemühen wir uns, die zu beantworten. Und wie gesagt, wir gucken, was die Woche bringt. Wir melden uns nächste Woche wieder. Und ich sage danke, es hat Spaß gemacht wieder mit dir, Olli.
Ebenfalls. Und euch eine schöne Woche. Bis dann.